Pflege 2030 ist ein Projekt, was zeigen will, wie die Pflege der Zukunft ausschauen wird, könnte, sollte, je nachdem, von welcher Perspektive man da schaut. Bei Pflege 2030 geht es darum, wirklich in einem Echtzeitbetrieb auszuprobieren.
Herzlich willkommen bei Pflege Digital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Ich habe mir heute seit langem mal wieder Elisabeth Scharfenberg eingeladen. Sie war eine der ersten Podcast-Gäste. Das ist schon eine ganze Weile her. Seitdem ist viel passiert. Eine Sache ist nämlich unter anderem Pflege 2030, um das es hier auch gehen soll. Und sie wirkt da eben als Vorständin der Courier-Stiftung für Pflege und würdevolles Altern ganz, ganz viel mit. Von daher, Elisabeth, schön, dass du mal wieder hier bist.
Ja, vielen, vielen Dank für die erneute Einladung. Ich freue mich immer, wenn ich mich mit dir austauschen kann. Und wenn das natürlich als Podcast noch aufgenommen wird, umso schöner. Dankeschön.
Damals hatten wir noch nicht die Hörerzahlen, wie wir sie heute haben. Deswegen, Elisabeth, viele kennen dich sicherlich schon, aber vielleicht kannst du noch mal so 2, 3 Sätze zu dir sagen. Also was hast du denn vorher gemacht und seit wann bist du bei der Courier-Stiftung für Pflege und würdevolles Altern?
Ja, also ich bin jetzt seit 4 Jahren bei der Courier-Stiftung für Pflege und würdevolles Altern. Da wurde die Stiftung nämlich ins Leben gerufen. Das heißt, ich durfte quasi Geburtshelferin sein und ich darf jetzt auch quasi in der Kita die Erzieherin sein. Das heißt, ich wurde damals gefragt, ob ich Interesse hätte, eine Stiftung mit ins Leben zu rufen, die aufzubauen und danach auch zu leiten. Und das war ein ganz tolles Angebot und ist eine wunderbare Arbeit, weil einfach unglaublich kreativ und vielschichtig. Aber da kommen wir ja gleich noch drauf. Ich komme aus dem politischen Bereich. Ich war von 2005 bis 2017 für die Bayerischen Grünen Bundestagsabgeordnete. Das heißt, ich habe 12 Jahre Bundespolitik auf dem Buckel als MdB und war in der Zeit für meine Fraktion die pflegepolitische Sprecherin. Das heißt, ich konnte in dieser Zeit viel, viel Erfahrung im pflegepolitischen Bereich sammeln. Und vielleicht war das am Ende auch der Auslöser, warum Corian auf mich zugekommen ist und mich gefragt hat, ob ich nicht Interesse hätte, mich dieser Aufgabe zu widmen. Ja, soweit.
Da hast du auf jeden Fall ein spannendes Tätigkeitsfeld erwischt, vor allem auch in einer Zeit, die die Branche sehr, sehr prägt. Und ein Projekt, was die Branche hoffentlich zukünftig sehr stark prägen wird, ist das Projekt Pflege 2030. Das ging jetzt so durch die Presse, also durch die ganzen Fachmedien, dass da Ende 2022 ging das ja offiziell an den Start. Ich glaube, es kann noch nicht jeder was damit anfangen, weil vielleicht auch nicht jeder jeden Artikel dazu gelesen hat. Wie würdest du in deinen eigenen Worten beschreiben, was Pflege 2030 eigentlich ist?
Pflege 2030 ist ein Projekt, was zeigen will, wie die Pflege der Zukunft ausschauen wird, könnte, sollte, je nachdem, von welcher Perspektive man da schaut. Bei Pflege 2030 geht es darum, wirklich in einem Echtzeitbetrieb auszuprobieren, wie kann das neue PBIM eingesetzt werden. Das heißt, ein neuer Personalmix, kompetenzorientierte oder kompetenzorientiert aufgestellte Teams. Wie kann das funktionieren? Wir haben dann damals gesagt, PBIM, das reicht uns nicht. Also PBIM muss umgesetzt werden, eben die neue Personalbemessung nach Professor Wuttgang. Das ist ja gesetzlich geregelt. Wir sind der Auffassung, in einer Zeit, in der uns das Wort Digitalisierung und Digitalisierung an sich 50 Mal am Tag begegnet, kann man das in der Pflege nicht mehr außen vor lassen. Also war unser Antrieb zu sagen, wir müssen das PBIM in Kontakt bringen mit dem Thema Digitalisierung, Technisierung, Robotik. Denn das macht ja am Ende des Tages auch etwas mit dem Workflow in der Einrichtung. Das macht etwas damit, wie ein Team sich zusammensetzt. Das macht etwas mit der ganzen Arbeitsorganisation. Und wir können doch nicht nur nach dem PBIM gucken und können so tun, als würde Technik einfach überhaupt keine Rolle spielen. Spielt in weiten Teilen keine Rolle, weil es einfach ein riesen Refinanzierungsproblem gibt. Und auch das wollen wir mit dem Projekt Pflege 2030, da wollen wir diese alten Zöpfe gerne mal aufflechten, aber lieber noch abschneiden.
Ja. Ja, ich meine, wenn ich so in meinem Podcast schaue, dann zieht sich das wie ein roter Faden durch. Die Refinanzierung ist ein Problem. Also das ist gar nicht mal so, dass die Leute da nicht aufgeschlossen sind und die wollen keine Technik, sondern das ist halt einfach immer die Knete, die am Ende des Tages fehlt, um auch vielversprechende Technologien einzuführen. Das kriege ich über den Podcast mit, das kriege ich natürlich auch als Gründer vom Caretable mit. Klar, da ist das Budget auch immer ein Diskussionspunkt und von daher umso spannender, dass ihr da mal im Rahmen dieses Projektes ja unabhängig davon draufschauen könnt, was macht überhaupt da in Zukunft Sinn und vor allem auch interessant, dass ihr die Organisationsstruktur und die Technik zusammenbringen, das nicht losgelöst voneinander betrachtet. Wer ist denn da neben euch als Stiftung noch als Beteiligter mit an Bord?
Wir als Stiftung, wir waren so der Ideengeber. Also ich hab ja schon gesagt, ich habe 12 Jahre Pflegepolitik in Berlin gemacht und bin da, was so Projekte und Projekte anschieben, bin ich eigentlich relativ dicht dran. Ja, also ich traue mich, nach vorne zu gehen. Ich kenne auch die politischen Ebenen. Und so wurde diese Idee bei mir im Grunde genommen im Kopf geboren. Und dann fingen wir an, Gespräche zu führen. Dann fing ich als erstes an, mit Professor Rothgang von der Uni Bremen zu sprechen, der ja im Grunde genommen der Vater des PBEM ist. Und habe ihn gefragt, was denkst du, mit so einem Projekt fändest du das nicht interessant? Der fand das sehr interessant, eben gerade gepaart mit dieser Digitalisierung. Dann haben wir gesagt, ach, es wäre aber auch gut, irgendwie da noch jemand mit reinzubringen, der Technik kann, ja, oder der Technik wirklich kann. Und da waren wir sehr schnell beim Fraunhofer-Institut. Dann haben wir die gefragt und die fanden das natürlich auch super, super spannend. Und dann haben wir natürlich einen Ort gebraucht, wo das alles stattfinden kann. Und als Corian-Stiftung ist natürlich sehr naheliegend, dass wir ja unseren Stiftungsgeber Corian Deutschland fragen, wie schaut's aus? Stellt ihr uns ein Haus zur Verfügung, in dem das alles stattfinden kann? Und die waren eben auch mit an Bord. Und so sind wir 4 Partnerinnen, Partner, die Corian Stiftung, die Uni Bremen mit Professor Rothgang, das Fraunhofer Institut IIS, das ist das Institut für integrierte Schaltungen in Erlangen und Corian Deutschland. Und wir als gleichberechtigte Partner wuppen dieses Projekt gemeinsam mit dem Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit, Pflege und Prävention. Weil sowas will ja auch finanziert sein. Als wir so die Richtung, als uns die Richtung klar war, in die das Projekt gehen sollte, habe ich dann Kontakt mit dem Ministerium in Bayern aufgenommen, dem Gesundheitsministerium, und habe das Projekt vorgeschlagen. Und da bin ich auch sehr schnell auf offene Ohren gestoßen. Die fanden das auch super spannend. Also insbesondere dieses Alleinstellungsmerkmal PBEM plus Digitalisierung. Weil das gibt es sonst nirgends. Alle machen PBEM, aber niemand matcht das mit Digitalisierung. Und so haben wir uns mit dem Ministerium ja über Monate ausgetauscht und haben daraus ein Konzept geschrieben, was für uns stimmig war und fürs Ministerium auch. Und dann haben wir quasi einen Förderantrag gestellt und haben eine Förderung von insgesamt 3,1 Millionen Euro bekommen. Über 3 Jahre. Und das reicht nicht aus. Corian Deutschland nimmt noch eine Menge Geld in die Hand und wir müssen natürlich auch alle 10% Eigenmittel bringen. Das heißt, das Projekt ist mit 3,1 Millionen nicht bezahlt, sondern da kommt schon noch einiges obendrauf. Und mir persönlich war das eine ganz große Freude, dass ein Ministerium so offen war. Ja, also dass die offen zugehört haben, mit uns weiterentwickelt haben und somit mit uns gemeinsam ein Projekt auf den Weg gebracht haben, was einfach nicht nur für Bayern oder nicht nur für diese eine Einrichtung oder nicht nur für die Häuser von Corian Deutschland oder nur für Bayern. Nein, es ist für die gesamte Republik richtungsweisend. Und das ist was mich auch wirklich stolz macht. Und schön war, dass wir auch gesagt haben, wir trauen uns mal. Wir machen einen Projektvorschlag, wir gehen aufs Ministerium zu. Wir warten nicht auf eine Ausschreibung. Wir warten nicht, dass wir gefragt werden, macht euch Gedanken zu dem Thema. ja, sondern wir sind proaktiv auf das Ministerium zugegangen, was am Ende für uns natürlich auch den Vorteil hatten, wir hatten keine Konkurrenz. Das war eine sehr geschmeidige Situation, die wir auch sehr genossen haben. Und ja, so ist das gelaufen. Und ich denke, das war ein super Weg, tolle Kooperation. Bin da riesig stolz drauf. Geht nicht alles glatt, aber wir tun alles, dass wir es glatt ziehen können. Und ja, also ich bin sehr beseelt mit diesem Projekt. Ich finde es super.
Ja, es würde mich auch wundern, wenn bei einem Projekt dieser Größe von vornherein alles glatt läuft.
Nee, gar nicht.
Da geht schon bei kleineren Projekten viel mehr Dinge schief. Und die Bayern, die sind ja auch in der Vergangenheit schon öfter durch mutige Entscheidungen aufgefallen, auch mit anderen Projekten. Ich hatte ja auch den Maximilian Greschke hier von Recare, die dann eben auch von Bayern zusammen, ich glaube auch mit Corian in dem Kontext auch so eine Plattform noch aufbauen werden oder gerade dabei sind, das zu machen. Also da passiert eine ganze Menge. Wenn wir jetzt beim Thema Pflege 2030 bleiben, dann hast du ja schon die Projektpartner selbst, die dahinter, also hinter dem Projekt stehen, genannt. Mich als Techie interessiert es natürlich auch, welche Technologiepartner sind denn bis jetzt dabei, und vielleicht bevor du die aufzählst, würde mich interessieren, auf welcher Basis wurden die ausgewählt? Gab es da, also wer hat gesagt, okay, wir haben jetzt Lust mit dem und jenen das zu machen?
Also das war ein ganz spannender Prozess. Dieses Projekt lebt von Partizipation, und im Mittelpunkt der Partizipation stehen für uns die Mitarbeitenden. Das heißt, die Menschen, die jeden Tag einen Großteil ihrer Lebenszeit in der Einrichtung verbringen, die das PBEM leben müssen und die aber auch Digitalisierung stemmen müssen. Deshalb war für uns von Anfang an klar, das sind unsere Ansprechpartnerinnen und Partner, wenn es darum geht, wenn Veränderungen anstehen. Das heißt, wir haben die total auf die Reise mitgenommen im PBEM. Die Uni Bremen war in der Einrichtung, das ist übrigens das Haus Curanum Karlsfeld, das ist im Landkreis Dachau in der Nähe von München. Die Uni Bremen war dort in Karlsfeld, hat mit der Belegschaft Workshops gemacht. Die haben geguckt, wie kriegen wir das hin, dass ihr da auch ganz entspannt in dieses Projekt gehen könnt, dass das PBEM nicht so ein Schreckgespenst ist, dass PBEM nicht was Negatives ist, sondern euch in eurem Arbeitsprozess unterstützt und weiterbringt. Und genauso haben wir es mit der Technik gemacht. Das Fraunhofer-Institut hat Workshops gemacht und hat erstmal so quasi wünscht ihr was gemacht. So nach dem Motto, was könntet ihr euch vorstellen als Technik? Was könntet ihr euch als Hilfe vorstellen? Wo braucht ihr überhaupt Unterstützung? Wo wollt ihr Unterstützung haben und wo wollt ihr keine haben? Was nutzt ihr nicht? All solche Fragen. Und die Mitarbeitenden konnten da einfach mal quasi rumspinnen und sagen, was ihnen so vorschweben könnte. Und das war ein ganz wichtiger Aspekt, weil wir haben es ganz, ganz oft, dass Technik vermeintliche Probleme löst. Das heißt, es werden Lösungen angeboten, die aber in der realen Pflegewelt überhaupt keine Probleme sind. Und dann haben wir gesagt, das wollen wir auf keinen Fall. Ja, also hier bestimmt quasi die Belegschaft, womit wir arbeiten. Das wurde dann quasi alles priorisiert und extrahiert. Und am Ende des Tages haben wir 10 Techniken raus extrahiert, die wir jetzt quasi im Moment bis Juli Monat für Monat nacheinander einführen. Jetzt reicht es ja nicht, im Grunde genommen Technik auszusuchen und zu sagen, die führen wir ein. Wir brauchen ja auch Firmen, die Lust haben mitzumachen. Jetzt lebt das Projekt von öffentlichen Förderungen, öffentlichen Geldern. Und wir haben gesagt, wenn wir jetzt hergehen und müssen alle Techniken kaufen, dann ist das Projekt gestorben. Und deshalb haben wir von Anfang an, wir sind sehr schnell an die Öffentlichkeit gegangen, damals. Ich denke, in dem Rahmen gehört einfach auch Klappern zum Geschäft. Es reicht nicht nur, dass du Gutes tust, du musst auch drüber reden. Das heißt, wir haben überall kundgetan, wir machen das Projekt. Wir sind übrigens auf der Suche nach Tech-Partnern. Wenn Interesse besteht, meldet euch bei uns, aber wir werden euch kein Geld bezahlen. Das heißt, wenn ihr uns Technik zur Verfügung stellt, werdet ihr dafür keinen Euro bekommen. Und als wir das vorbesprochen hatten, das Projekt, und wir unser Budget aufgestellt haben, da hatten wir schon auch noch mit Kosten für Technik gerechnet. Und irgendwann haben wir gemerkt, hey, das sprengt das Budget, da brauchen wir beim Ministerium überhaupt nicht an der Tür zu kratzen. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, wir machen das einfach so. Wir stellen in den Raum, die Technik soll kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Und dann haben wir alle gesagt, oh, ob das gut geht. Und es geht gut. Und es ist der Hammer. Es ist ein ganz hohes Interesse von Technikanbietern da und eine ganz hohe Bereitschaft zu sagen, wir stellen euch unsere Technik kostenfrei zur Verfügung, weil wir wissen, wir sind damit auch Teil eines tollen, richtungsweisenden Projektes. Und auch da müssen wir uns ja nichts vormachen. Eine Hand wäscht die andere. Also diejenigen, die Technik uns da zur Verfügung stellen, die profitieren ja auch davon. Die werden auf unseren Präsentationen mitgenannt. Die sind vor Ort im Einsatz, wenn wir Besuch in der Einrichtung bekommen. Und wir haben eine ganz hohe Nachfrage. Es kommen etliche Studierendengruppen, die kommen. Es kommen auch andere Träger, die sich interessieren für das Projekt. Und wir sind da total offen und transparent und laden jeden herzlich ein und begrüßen und zeigen, was wir tun. Und von daher ist es für die, die uns Technik zur Verfügung stellen, auch durchaus wirklich ein absoluter Benefit.
Ja, das stimmt. Ich meine, ich frage jetzt gleich bei dir, wer denn so mit beteiligt ist. Da wird dann auch rauskommen, logischerweise, dass wir mit dran beteiligt sind, mit dem Pferdnebel. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Auch wenn du, wie du schon sagst, jetzt da kein Geld geflossen ist. Aber es gibt einfach zwei Dinge, die da, glaube ich, für den Technologiepartner spannend sind. Also eigentlich noch mehr als zwei. Aber das eine ist natürlich, klar, offensichtlich, es ist ein guter Punkt, ein guter Multiplikator, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Es ist eigentlich wie so ein kleiner Orden. Zumindest hat sich das für mich so angefühlt. So, hey, kleiner Orden,
ihr seid dabei. Du fühlst das Richtige, Christoph. Du fühlst das Richtige.
Und das andere ist ja auch einfach mein Interesse daran, die Pflege der Zukunft auch mitgestalten zu können. Und ich glaube, wenn man da als Technologiepartner mit dabei ist, kann man da sicherlich auch ein bisschen mitgestalten. Sieht im Prinzip auch, wie die eigene Lösung wirklich in der zukünftigen Pflege integriert sein kann. Und dann kann man natürlich selber firmenintern auch darüber Weichen stellen. Und das macht einen halt unglaublich stolz. Ja. Und ja, wie gesagt, ist halt schön, dass wir mit dem Kehrthebel dabei sind, aber wir sind ja nur eine von 10 Lösungen. Mhm. Was ist noch so mit dabei? Was zettelt ihr noch aus?
Bevor ich darauf eingehe, vielleicht muss man auch noch sagen, das, was ihr als Tech-Anbieter bekommt, ist natürlich eine Evaluation des Technikeinsatzes. Das muss man schon, das ist schon auch ein Pfund, mit dem man wuchern kann. Und ich denke, jetzt auch gerade bei dir und dem Kehrthebel, es war ein Wunsch der Belegschaft, den Kehrthebel im Haus zu haben. Und das quasi in der Betreuung und in der Arbeit mit den Bewohnerinnen und Bewohnern auszuprobieren. Und ich finde, das ist ja auch ein Hinweis für dich, dass ein Interesse besteht, dass es spannend ist, was du anbietest. Und das wird eben evaluiert vom Fraunhofer Institut. Und das ist jetzt auch nicht gerade die hinterletzte Adresse. Und von daher, glaube ich, haben alle Beteiligten was davon. Und so muss es auch sein. Ich denke, es muss für jeden einen Antrieb auch geben, das zu machen. Und am Ende des Tages helft ihr uns natürlich auch, Argumente zu finden, um auch wieder an Kostenträger heranzugehen. Denn nach den 3 Jahren, das Endziel des Projektes Pflege 2030 ist, dass wir ein modulares Handbuch erstellen, wo wir im Grunde genommen den Weg von Pflege 2030 natürlich beschreiben und anderen Einrichtungen, anderen Trägern Mut machen, diesen Weg auch zu gehen und da Hilfestellungen aufzeigen.
Ja, also auch, einen digitalen Blueprint.
Genau. Und aber auch unsere Stolpersteine aufzeigen. Das heißt, worüber sind wir denn gestolpert? Da müsst ihr übrigens nicht mehr drüber stolpern. Das haben wir für uns alle erledigt. Also das ist so der Gedanke. Und am Ende des Tages mit der Evaluation haben wir vielleicht doch mehr Argumente in der Hand, um zu sagen, so liebe Kostenträger, jetzt ist mal der Tag des Herrn und jetzt mal Butter bei die Fische. Wir haben nicht mehr so viele Pflegekräfte, wir haben Personalnotstand, aber wir haben in diesem Projekt einfach aufgezeigt, was das mit einem Workflow macht, wenn die und die Unterstützung da ist. Also es geht eigentlich gar nicht anders, als dass da eine Refinanzierung stattfinden muss. Und das denke ich, also das hoffe ich, dass da auch eine Einsicht da ist und dass Pflege 2030, das ist mein ganz großer Wunsch, ein Projekt ist, was wirklich auch reale Folgen hat. Ja, also nicht Projekt gemacht, Haken dran, check, jetzt kommt wieder was anderes, so neue Besen kehren gut, sondern dass man aus der Evaluation und all dem, was wir da herausfinden, auch wirkliche und wahrhaftige Schlüsse zieht und die in die Pflegepraxis und ins Pflegeleben quasi überführt. Und ja, dafür brauchen wir euch als Tech-Anbieter, dafür brauchen wir die Uni Bremen mit dem PBEM, dafür brauchen wir insbesondere die Belegschaft, die, also ganz ehrlich, Hut ab, das ist ein Kraftakt, den die da meistern, denn im normalen laufenden Betrieb so eine Umstellung zu haben, sich auf PBEM einzulassen, jetzt jeden Monat 1 bis 2 neue Technologien, sich damit auseinanderzusetzen, die auch zu nutzen, das ist schon, wir können wirklich dankbar sein, dass wir so tolle Mitarbeitende da haben, die bereit sind, jeden Bocksprung mit uns mitzumachen.
Ja, das stimmt. Und wer sind da jetzt die Tech-Partner?
Also, genau. Wir haben ja, wie gesagt, diese Umfrage gemacht und dabei kam raus eine priorisierte Liste und da war der Wunsch, dass eine mobile digitale Pflegedokumentationssoftware eingesetzt wird, dass ein Reinigungsroboter eingesetzt wird, weil das ist eine große Hilfe für die Reinigungskräfte. Es ist nicht nur in der Pflegefachkräftemangel, sondern auch im Service. Es geht um, oder es wird eingesetzt, digitales Medikamentenmanagement. Es wird eine sprachbasierte Dokumentation eingesetzt. Ganz wichtig ist eine digitale Dienstplanung und ein Ausfallmanagement, weil das ist, glaube ich, unglaublich hilfreich, wenn du mit KI einen Dienstplan erstellen kannst und nicht mit einer Stecktafel darum marschierst. Das Thema Sturzdetektor, Nachtlichtsensor wird eingesetzt werden. Es wird Sturzprophylaxe genauer betrachtet werden. Das Thema Telekonsultation. Es wird eine drehbare Toilette geben. Das Aktivitätsspiel Media for Care und ihr als Care Table. Das war jetzt nur mal ganz kurz der Trüberflug. Ich gehe dann jetzt gleich nochmal in Detail drauf ein, wer denn namentlich die Partner sind. Was wir noch machen, ist, wir machen eine Stressmessung bei den Pflegekräften mit Wearables. Das heißt, die haben solche Brustgurte an. Und müssen alle Viertelstunde, kriegen die aufs Handy ein Piep. Und dann müssen die im Grunde genommen anklicken, mir geht's gut, bin gestresst. Also solche Empfindungen müssen sie quasi eingeben. Und das wird dann quasi über den Herzschlag oder über die Herzfrequenz dann bei der Auswertung drüber gelegt. Und das wird quasi ausgewertet, womit wir natürlich auch einen Hinweis kriegen, wie sehr stresst es die Leute, wenn Technik eingesetzt wird. Und lässt der Stress dann irgendwann nach. Also das ist eine sehr spannende Geschichte. Und was wir noch machen werden, wir werden ein Zukunftslabor für ein halbes Jahr machen, wo Zukunftstechnik eingesetzt wird. Und zwar Techniken, die noch nicht zugelassen sind. Und das wird auch eine ganz spannende Geschichte. Und da sind wir im Moment auch gerade am Priorisieren mit der Belegschaft. Noch drüber gelegt, ganz wichtig, wir können ja nicht einfach anfangen, jetzt mit den Pflegekräften da Wearables umzulegen oder ein Nachtlichtsensor in ein Pflegezimmer, wo ein privater Mensch drin lebt, ja, da zu installieren. Das braucht natürlich alles Zustimmung, das braucht Ethikanträge. Ja, wir können, also wir mussten das ganze Projekt, mussten wir quasi beschreiben und einer Ethikkommission vorlegen, einer unabhängigen externen. Und ohne das positive Votum hätten wir gar nicht starten können. Also von daher, das ist schon sehr voraussetzungsreich, aber auch das macht es einfach sehr, sehr spannend. Ja, gucken wir doch mal, wen wir so als konkreten Partner haben. Als
Trommelwirbel.
Genau, endlich. Als Reinigungsroboter, da fährt der Pudu im Moment durch die Einrichtung und das ist ganz spannend, weil wir hatten so gedacht, naja, Mitternacht, wenn alle schlafen, kann dann der Pudu da ein bisschen putzen gehen. Naja, und dann haben wir festgestellt, nee. Erste Rückmeldung von den Bewohnerinnen und Bewohnern war, nee, das Ding ist uns zu laut. Ja, wenn wir schlafen, dann, das geht gar nicht. Okay, also musste da schon korrigiert werden. Und jetzt fährt er abends um 8, wenn alle noch vor der Klotze sitzen und stört überhaupt nicht. Und funktioniert super und man hat jetzt schon festgestellt, dass es eine irrsinnige Erleichterung ist. Und der fährt im Moment nicht in Bewohnerzimmer. Der fährt im Moment quasi nur auf die Verkehrsflächen, Flure und so weiter. Und auch da sind wir dabei, im Grunde genommen Verbesserungen anzuregen, dass der auch alleine Fahrstuhl fahren kann. Aber dafür braucht er WLAN im Fahrstuhl. Weil wenn er sein Netz verliert, dann ist er leider lost. Ja, und der soll ja alleine vom Keller, wo er seine Aufladestation hat, seinen Wasseranschluss, wo er sich reinigen kann, soll er ja dann auch im dritten oder vierten Stock alleine selbstständig hochfahren können. Und das sind so ganz spannende Erfahrungen, wo du erstmal denkst, boah, wie banal. Ja, musst du doch eigentlich wissen, dass das nachts um 12 zu laut ist. Nee, die Theorie war, ja, Mitternacht, das stört ja niemanden. Aber dass er dann doch stört, das sind so Dinge, die wir da halt erleben. Ja, am Ende ist es auch so, dass wir ja auch nicht nur Input brauchen. Der Input muss ja auch irgendwo eine Verkehrskreuzung finden, wo er in die richtige Richtung gelenkt wird. Ja, das ist jetzt vielleicht bei unserem Pudo nicht so dramatisch. Aber das ist, wenn du jetzt eine digitale Spracheingabe oder sowas hast, da möchtest du, dass die am Ende des Tages auch in deiner Doku landet. Und dafür muss die am richtigen Punkt richtig blinken und muss dann auch abbiegen können. Und das sind Aufgaben, die sind echt nicht so easy. Diese Schnittstellen schaffen, dass alles miteinander kompatibel ist, dass nicht jeder so seine eigene Suppe kocht, sondern dass im Grunde genommen man unterschiedliche Techniken miteinander quasi verbinden kann und die als Ganzes dann im Grunde genommen ja die Pflege ein Stück weiterbringen. Also wir arbeiten mit MD Stationär von Medifox Dahn. Das unterstützt ja so die mobilen Dokumentationsfunktionen, Umsetzung von PBEM und so weiter. Das ist sehr, sehr hilfreich und auch da sind wir dankbar, dass wir da im Grunde genommen ein bisschen als Labor auch für die Firmen arbeiten können. Wir werden mit der Lucy-App arbeiten. Da geht es darum, das ist eine Kommunikationsplattform für die Mitarbeitenden, die auch in etliche Sprachen übersetzt. Und die Kommunikation innerhalb der Belegschaft einfacher macht, datenschutzkonform. Weil,
also quasi wie in WhatsApp, nur in richtig.
WhatsApp nur in richtig, genau. Was auch mit Formularen arbeitet und so weiter. Also das ist ganz eine ganz spannende Geschichte. Eine Sache, die wird auch ein bisschen umfangreicher. Wir werden einen Badumbau haben. Firma Bano Bad wird uns flexibles Bad mit einer drehbaren, also das Bad ist nicht flexibel, aber die Toilette ist flexibel, weil die lässt sich nämlich drehen. Und das Waschbecken auch, sodass du auf relativ geringem Raum als einzelne Pflegekraft besser in der Lage bist, eine pflegebedürftige Person zu unterstützen beim Toilettengang oder beim Waschen. Und auch das wird da eingebaut. Und auch das wird quasi von der Firma uns zur Verfügung gestellt. Vielen, vielen Dank dafür. Und wir sind super gespannt, was da am Ende dann auch die Rückmeldung von den Bewohnerinnen und Bewohnern, aber auch von den Mitarbeitenden dann sein wird. Wir werden mit dem Livy Care Sensor zusammenarbeiten. Das ist eine digitale Assistenzlösung für die Nachtdienste in Pflegeeinrichtungen. Da geht's quasi um eine Bewegungs Kontrolle möchte ich es gar nicht nennen, aber um eine Bewegungswahrnehmung in einem Raum, ob beispielsweise jemand gestürzt ist oder ob der einfach im Bett liegt und schläft. Wenn jemand ruhig im Bett liegt und schläft, dann muss er eigentlich von der Nachtwache nicht mehr gestört werden. Also das ist auf der einen Seite Erhöhung der Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner und natürlich auch Reduzierung von unnötigen Wegen für den Nachtdienst. Ja,
und der war übrigens auch schon hier im Podcast, der Amir Humanfar, also ziemlich genau einem Jahr, also Ende März 2023, hat er da auch schon mal die Libby vorgestellt. Also wer jetzt so ein Deep Dive noch in die Technologien will, der eine oder andere war auf jeden Fall schon hier auch in der TikTok.
Ja, du kennst einige. Ja, und Christoph, was soll ich dir sagen? Da gibt es den Care Table, den digitalen Aktivitätstisch, der einfach so Beschäftigung, Biografiearbeit spielen, virtuelle Entdeckung und so weiter unterstützt. Und da bin ich schon super gespannt. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich freue mich total drauf, wenn der Caretable in Karlsfeld ist, dass ich mich dann auch wirklich mal selbst dran setze. Ich meine, sehen uns auf Messen, wir sehen uns auf Kongressen und dann steht da auch immer so einer. Aber dass ich das dann auch mal wirklich nutzen werde und mal ausprobieren werde, da freue ich mich schon sehr drauf. Dann werden wir mit Voice zusammenarbeiten, wo es um sprachbasierte Dokumentation geht, wo man quasi eine Spracheingabe macht und die wird automatisch in die Dokumentation übergeleitet und verschriftlicht, die auch Dialekte versteht und so weiter. Und das reduziert natürlich den administrativen Aufwand enorm und schafft mehr Zeit für Betreuung. Und da sind wir schon auch super gespannt. Wir wollen unbedingt ein digitales Medikamentenmanagement und da werden wir mit MaidCare zusammenarbeiten, was eben auch den administrativen Aufwand der Pflegekräfte mindert. Es wird bessere Medikationspläne geben und es bereitet natürlich auch so die Einrichtung besser auf MDK-Prüfungen vor. Also da ist ganz schön viel Musik drin und ich glaube, die Summe am Ende wird es machen. Es wuppt nicht die einzelne App oder der Pudu alleine. Es wird die Summe von allem sein. Und deswegen ist es manchmal auch so ein bisschen schwierig, wenn jemand davon spricht, wir digitalisieren und schaffen eine App an. Ja? Digitalisierung ist ein umfangreicher, ein ganzheitlicher Prozess. Und wir nehmen das in Karlsfeld ernst und im Projekt Pflege 2030 und aber es ist auch ein herausforderungsvoller, herausforderungsvolles Projekt, was wir da machen. Wir werden Sturzprophylaxe genauer angucken. Wir werden mit der Lendera-App arbeiten und schauen, was das am Ende des Tages bringt. Und wir werden auch noch mit Media for Care arbeiten, was Betreuende eben auch durch Tablets entlastet, die Seniorengerichte Inhalte haben. Ich bin gespannt. Das war jetzt mal so ein Husarenritt durch die Techniken und auch durch unsere Tech-Partner, die da eben auch so offen sind, uns da zu unterstützen. Wir haben im Januar angefangen mit MD stationär und es geht jetzt sukzessive bis Juli weiter, dass eins nach dem anderen eingeführt wird.
Zum Zeitpunkt der Podcast-Veröffentlichung hier ist dann gerade der Caretable dran, nämlich im Mai. Da bin ich, also ich bin schon ganz aufgeregt.
Ja, kannst du auch sein. Fahr unbedingt selbst nach Karlsfeld. Also guck dir das unbedingt an, sprich mit Holger Jansch, dem Einrichtungsleiter, sprich mit mit der PDL, BBL und auch mit der Belegschaft, also wirklich mit den Pflegekräften und alle, die da involviert sind. Belegschaft sind ja nicht nur Pflegekräfte, Belegschaft sind alle. Ob das die Verwaltung ist, der Service, die Küche, Pflegebetreuung, alle sind von diesem Projekt betroffen und alle werden tangiert es irgendwo. Und es ist ganz, ganz spannend und wichtig. Ja, ich denke, das war erstmal so. Jetzt habe ich erstmal die Frage beantwortet mit den Tech-Anbietern.
Ausführlich. Nee, ich muss jetzt paar Lösungen, die du mir gerade genannt hast, muss ich selber erstmal recherchieren. Also MaidCare war mir zum Beispiel noch kein Begriff. Klingt aber auf jeden Fall sinnvoll und spannend. Digitales Medikamentenmanagement ist, glaube ich, auch ein großes Thema. Schauen wir mal, was da draus wird. Du hast es selber schon von dir angesprochen gehabt. Also das ist jetzt eigentlich nicht der Normalfall, oder Dienst nach Vorschrift, dass da neben dem Alltäglichen, was da so in unserer Pflegeeinrichtung passiert, die Belegschaft auch so offen ist für diese Umstellung. Also nicht nur neue Technologien einzuführen, sondern eben auch das ganze Organisationsmodell sukzessive dort anzupassen. Wie war denn da aus deiner Erinnerung die erste Reaktion drauf? Waren die Leute eher freudig oder waren die eher skeptisch?
Die waren eher freudig und fanden es irrsinnig spannend. Also die fanden es irrsinnig spannend und aufregend und so die ersten Vorstellungen von der Uni Bremen und auch vom Fraunhofer Institut, da waren die ganz fasziniert dabei. Und die sagen von sich selbst, auch sehr selbstbewusst, wir machen das und wir freuen uns, dass wir Teil unserer eigenen Arbeitszukunft sein können, dass wir mitgestalten. Und das finde ich ganz grandios. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass da tolles Führungspersonal ist, dass ein toller Einrichtungsleiter dort vor Ort ist, der Holger Jansch, der auch extrem motivierend ist. Und das ist, glaube ich, das absolute A und O. Und wenn die Mitarbeitenden da keinen Bock drauf hätten, dann kannst du so ein Projekt auch nicht machen. Dann ist die Belastung zu groß. Dann wird es auch zu negativ für alle Beteiligten. Und das wollen wir ja auch nicht. Wir wollen ja was Positives schaffen und nicht danach die Mitarbeitenden nach Hause schicken und die stöhnen und sagen, hey, ich weiß gar nicht, wie ich die Arbeit noch schaffen soll. Jetzt kommen die auch noch mit so einem abgefahrenen Projekt daher und wir müssen das umsetzen. Und da ist das Gegenteil der Fall. Und das ist richtig super. Eine Sache finde ich noch ganz wichtig. Wir führen ja jetzt die ganzen Techniken ein. Und es ist schon manchmal voraussetzungsvoll, so eine Technik zu benutzen, zu verstehen, wie das funktioniert. Und damit das kein Problem ist, wurde in der Einrichtung der Stefan Schöneich, der ist quasi unser Tech-Beauftragter innerhalb der Einrichtung und des Projektes im Haus Koranum Karlsfeld, der wurde quasi freigestellt, nur um das Projekt zu unterstützen. Das heißt, der kümmert sich darum, wenn eine neue Technik ins Haus kommt, alle mitzunehmen, zu schauen, dass jeder damit zurechtkommt, Fragen zu beantworten, Fragen 10-mal zu beantworten. Also man ist nicht irgendwie doof, weil man es nach dem 3. Mal nicht kapiert hat. Vielleicht ist die Erklärung einfach nicht intuitiv genug oder funktioniert die App nicht intuitiv genug. Auch das ist eine Erkenntnis, die bei einer Evaluation am Ende, denke ich, auch rauskommen kann. Aber wir haben jemanden vor Ort, der die Leute mitnimmt, der ihnen das Gefühl gibt, wir kriegen das hin, das ist alles machbar und gräm dich nicht, ich erkläre dir das ganz entspannt. Und das funktioniert. Also das ist auch mit ein großer Schlüssel des Erfolgs, dass Technik angenommen wird.
Ja, das ist es eben. Also klar, als Technologieanbieter, jetzt zumindest bei uns, ist das der Fall, dass wir natürlich auch schauen, dass die Personen vor Ort ein schönes Onboarding bekommen, dass die Lösung dann eben auch gut nutzen können. Aber du brauchst halt trotzdem auch für die vielen kleinen Sachen, die mal so anfallen, immer einen Kümmerer vor Ort eigentlich, so einen kleinen Projektverantwortlichen, der das Ganze koordiniert, der dann im Zweifel auch mal beim Hersteller auf den Tisch haut und sagt, so Leute, genau. Das passt auch mal nicht. Also wir als Lösungsanbieter brauchen ja auch so ein Feedback, um dann agieren zu können und darauf reagieren zu können, besser gesagt. Und von daher, ich glaube, es ist eine runde Nummer für alle. Ich bin da sehr gespannt, wie das Projekt final dann enden wird und was für Schlüsse daraus gezogen werden. Also dieser Evaluation, da schaue ich natürlich dann sehr, sehr genau drauf und bin dann auch ganz zuversichtlich, dass wir bei all den Problemen, die wir eben haben, damit wirklich ein Zukunftsprojekt an den Start bringen, das was verändern kann. Und ich meine, am Ende des Tages ist es ja wirklich so, bei der Ressourcenproblematik, die wir in dem Sektor haben, und das wird ja nicht besser mit dem demografischen Wandel, können wir einfach solche Themen nicht liegen lassen, solche Zeitersparnisse, solche Effizienzsteigerungen durch Technologie und Organisationsform. Und von daher, liebe Elisabeth, ganz lieben Dank, dass du dich da so drum kümmerst mit deinem Team und allen Projektbeteiligten.
Ja, also du sagst mit deinem Team, und genau das ist es. Es ist ein Riesenteam, was sich da kümmert. Und das macht die Sache auch so schön, dass man als Team da gemeinsam sowas auf den Weg bringen kann. Und und wir sind super gespannt. Ja, also wir sind super gespannt und auch offen, und wir gehen auch ergebnisoffen da rein. Wir sind kein Projekt, wo wir wissen, das und das und das sollten die Ergebnisse sein. Wie kriegen wir es da hingedreht? Das gibt es auch nicht allzu selten. Aber wir gehen offen rein. Wir begrüßen jeden Stolperstein, den wir aus dem Weg räumen können, den wir überhaupt mal identifizieren. Der größte Stolperstein übrigens, den wir am Anfang hatten, war Glasfaserkabel. Ja? Glasfaseranbindung. Und wenn du so ein Projekt machst, dann brauchst du, wie es Fraunhofer-Institut immer so schön sagt, fließend warm und kalt WLAN in jeder Ecke der Einrichtung. Und die muss voll ausgeleuchtet sein. Sonst bleibt Pudo, unser kleiner Putzroboter, leider irgendwo auf der Strecke. Ja, oder die Sprachdoku funktioniert nur an bestimmten Stellen im Haus und nicht im Treppenhaus, ja, was auch wieder vollkommen kontraproduktiv ist, ja. Also so ein bisschen Digitalisierung, wenn du es umfangreich machen willst, gibt es nicht. Genauso wie ein bisschen schwanger gibt es nicht. Wenn, dann muss im Grunde genommen auch dahin geguckt werden, dass du eine ordentliche Anbindung hast. Und ja, auch das ist ein Schritt in die Zukunft. Und ja.
Jo, Punkt.
Punkt. Jetzt ist, glaube ich, alles gesagt.
Ich glaube auch.
Aber ich möchte ganz zum Abschluss natürlich noch sagen, wir sind wahnsinnig stolz auf das Projekt und habe ja auch schon erwähnt, wir sind da sehr offen und transparent unterwegs. Also wenn da jetzt beim Zuhören die Lust entsteht, sich näher zu informieren, meldet euch gerne bei uns. Oder wenn ja auch Interesse besteht, mal in der Einrichtung vorbeizukommen und sich das mal anzugucken und einfach mal zu schauen, wie das da läuft, dann auch gerne melden. Es macht allerdings Sinn, wirklich so Besuche vor Ort ab Juli zu machen, weil dann alle Techniken da sind. Ja, dann gibt's auch was zu gucken und was zu besprechen und wir können da schon mehr aus dem Nähkästchen plaudern. Also wie gesagt, herzliche Einladung.
Ja, danke schön für die offenen Einblicke, Elisabeth. Hat mir wie immer großen Spaß gemacht. Und ich bin sehr gespannt, wie das Projekt jetzt weiter Fahrt aufnimmt und werde dann sicherlich auch mit in der Einrichtung sein. Also da bin ich wirklich schon sehr gespannt drauf und dann hören wir uns bald wieder.
Ich freue mich. Alles Gute dir.
Bis dann. Tschüss.